Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Jessica, die ohne Schienbein geboren wurde und jahrzehntelang ein normales Leben führte. Doch inzwischen kämpft sie mit Schmerzen und den Schwächen unseres Gesundheitssystems. Lehnt euch zurück, los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Heute habe ich die Jessica zu Gast. Die ist mit einem fehlenden Schienbein zur Welt gekommen, Schienbeinknochen zur Welt gekommen und auch einem fehlenden Fußgelenk.
Richtig.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Marwa, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Erzähl mal ein bisschen über deine Grunderkrankung.
Ja, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu erzählen, als du bereits erzählt hast. Ich erkläre das den Kindern, mit denen ich arbeite, immer so, nicht richtig gewachsen im Bauch von meiner Mama. Mhm. Das wurde auch während der Schwangerschaft nicht festgestellt. Und dann bin ich zur Welt gekommen. Und in Haut und Muskeln lagen lose die vorhandenen Knochen, weil das Verbindungsstück fehlte. Und schon als Säugling, ich weiß gar nicht genau, wie schnell, bin ich dann operiert worden. Und das Wadenbein wurde praktisch operativ in mein Knie eingesetzt, wo ja sonst der Schienbeinknochen sich befindet. Und der Fuß, der auch keine Verbindung hatte, wurde quasi operativ, auch ich glaube mit einem Nagel, unten an das Wadenbein dran geheftet, sodass das dann zusammengewachsen ist.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass das alles so ein bisschen locker rumhängt, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf?
Nee, jetzt nicht mehr. Damals.
Nee, aber als damals.
Ich geboren wurde,
ja, genau,
richtig. Die
Und
Knochen
so ist das
lagen
dann auch erst
quasi.
Aufgefallen,
genau.
Nach der Geburt.
Ja.
Ist es nicht aufgefallen während der Schwangerschaft, weil die Technik noch nicht so weit war oder kann man sowas grundsätzlich nicht sehen?
Ich denke, weil die Technik noch nicht weit genug war. Also damals waren die Ultraschallbilder ja für uns böhmische Dörfer, aber ich glaube auch einfach noch nicht so, dass man alles sehen konnte. Und was ich auch von Fotos weiß, ist, dass der Größenunterschied der Beine zu meiner Geburt nicht frappierend war. Also das ist erst im Nachhinein entstanden, dass auch quasi alles, was unter dem Knie ist, langsamer gewachsen ist als der Rest.
Okay, du sagst ja, damals, darf ich mal vorsichtig fragen, wie alt bist du?
Ich bin Baujahr 79, also sprich 79. Bald 50. Ja.
Okay, gut, da war die Technik ja, also es ist ja sowieso immer fortschreitend, aber vor 50 Jahren war die Technik ja, natürlich nochmal eine ganz andere.
Definitiv, genau.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert, als sie dich das erste Mal in den Armen gehalten haben und von dieser Situation erfahren haben?
Also ich glaube schon, dass sie sehr schockiert waren und gar nicht wussten erstmal, was jetzt alles auf die zukommt. Die waren beide noch sehr jung. Meine Mutter war 17, ist einen Monat später 18 geworden, als sie mich geboren hat. Und ich glaube, mein Vater war 21, ich weiß es aber nicht genau. Die waren halt super jung, ne? Und dementsprechend auch ziemlich ratlos und ich würde vermuten auch sehr überfordert mit der Situation, was dann so alles auf die zugekommen ist und auch mit dem Nichtwissen, wie sich meine Behinderung auswirken wird in der Zukunft und ob ich überhaupt eine normale Zukunft habe. So. Und ich glaube,
ich kann das so gut nachempfinden, weil ich ja selber Mutter eines schwerbehinderten Kindes bin. Und wir haben es auch erst durch die Geburt, bei uns war es jetzt eine Frühgeburt, haben wir es ja auch erst erfahren oder in den Wochen danach, was überhaupt los ist. Und was auf uns zukommt, wissen wir wahrscheinlich heute noch nicht so richtig, 5 Jahre später, weil es sich immer noch mal in eine andere Richtung entwickeln kann.
Ja, ich glaube, die haben so ein bisschen Glück gehabt und es ist vielleicht auch weniger heftig geworden, als die es sich befürchtet hatten, weil nachdem die ganzen OPs gelaufen waren und das alles zusammengefügt war, was von meinem Bein denn da war, habe ich eigentlich eine sehr normale Kindheit, Jugend und auch Erwachsenenleben führen dürfen können. Deswegen war da, ich glaube, mit der letzten OP, ich weiß nicht genau, wann die war, ob ich 3 oder 4 war, in der Kinderklinik in Münster bin ich damals mehrfach operiert worden. Danach war so der große Wust an, was wir als Eltern tun müssen, erledigt tatsächlich.
Wie war denn so deine Entwicklung, wenn du so häufig operiert worden bist und da auch ja, künstliche Teile in deinen Körper eingesetzt worden ist? Konntest du dich normal entwickeln oder hast du dich auch ein bisschen langsamer entwickelt als die Norm, sage ich jetzt mal vorsichtig?
Ich sag mal vorsichtig, ich glaube, es war ein bisschen schneller als die Norm.
Was?
Also ich weiß. Ja, tatsächlich. Also ich weiß, dass ich glaube, ich war ein bisschen über ein Jahr, habe ich die erste Orthoprothese bekommen. Und ich habe von Familienmitgliedern gehört, am nächsten Tag konnte ich laufen. Also ich war da immer sehr schnell, war immer sehr sportlich, bin immer sehr over the top, war die schnellste auf dem Baum in der Nachbarschaft. Die Anführerin der Bande, hat die krassesten Hütten gebaut. Eine mega Kindheit gehabt, doch. Ja, bin auf eine normale Schule gegangen. Bei der Kita war das, glaube ich, so ein bisschen auf der Kippe, dass die Kita Bedenken angemeldet hat. Und dann hatte ich wie so eine Hospitation. So, war dann halt als Kind irgendwie einen Tag zu Besuch. Und da war ganz schnell klar, die läuft die alle an die Wand. Und dann stand dem nichts mehr im Weg. Da war ich auch in einer normalen Kita.
Wie schön ist das denn?
Ja.
Das freut mich total. Wie sah dein Alltag so aus? Hattest du Therapien, viele Besuche im Sanitätshaus oder konntest du ganz normal Kind sein wie andere auch?
Ich habe viele, viele Jahre, habe ich gesagt, nee, mit dem ganzen Quatsch nichts am Hut gehabt, froh drum und alles tutti und alles gemacht wie jedes andere Kind auch. Heute, auch im Zuge dessen, dass ich selber Erzieherin bin, in einer integrativen Kita auch gearbeitet habe, gesehen habe, was da heute an Förderung passiert für Kinder mit Physio im Haus und so weiter, denke ich schon, ja krass, da haben die uns ganz schön alleine gelassen damals.
Ja.
Also ne, ich gefühlt habe ich es nicht gebraucht, aber jetzt so im Nachhinein und in dem Punkt, in dem ich jetzt in meinem Leben bin, denke ich schon, wäre schon ganz cool gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte.
War Inklusion da schon ein Thema?
Nee, nicht wirklich.
Nee. Deswegen wollte der Kindergarten dich wahrscheinlich ursprünglich auch gar nicht aufnehmen, ne?
Richtig, genau. Da waren ja noch spezielle Kindergärten, spezielle Schulen für körper- und geistig behinderte Kinder. Ja. Genau.
Hast du jetzt im Nachhinein so das Gefühl, dir fehlt da was?
Ja, auf jeden Fall. Ganz viel. Auch so ganz viel, dass ich mich um mich selber kümmere, das fange ich gerade erst an zu lernen. Wo der Körper älter wird und die Behinderung tatsächlich ja präsent ist. Und nicht mehr einfach, also früher habe ich einfach meine Orthoprothese angezogen und ja, ab dafür und vergessen, dass es da ist, so wie auch alle um mich herum immer. Und wenn ich dann im Sommer das kurze Röckchen angezogen habe, dann war alle so, oh, ah ja, stimmt, ey, da war ja was.
Ja. Was hat sich verändert, dass es für dich auf einmal präsenter geworden ist?
Naja, ich habe halt viele, viele Jahrzehnte nicht auf mich aufgepasst, bin über meine Grenzen hinaus, um ja, Teilhabe zu erkämpfen und bekomme so ein bisschen die Quittung gerade dafür. So gesundheitsmäßig. Hab halt, überleg dir das mal, ich habe über 20 Jahre gekellnert als Gehbehinderte und richtig krass gekellnert.
Da machst du viele Schritte am Tag.
Ja, und auch als Erzieherin, also in der Kita habe ich weit über 15.000 Schritte jeden Tag gehabt. Vollzeitkraft in der Kita gewesen. Ja. Also da war nicht wirklich in meinem Bewusstsein, dass ich besser auf mich aufpassen sollte und mich besser um mich kümmern sollte. Also, ne? Selbst in der Arbeit mit behinderten Kindern ist mir nicht der Sinn gekommen, in den Sinn gekommen, dass vielleicht auch nicht schlecht wäre, wenn ich mich mal um mich kümmere oder andere sich mal um mich kümmern lassen. Ja, genau. Und da komme ich
halt
gerade hin.
Kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin auch mehr für andere da als für mich selber.
Ja, besonders wenn du irgendwie in einem sozialen Bereich arbeitest, ne?
Ja.
Jeder, der das anfängt, hat so ein kleines Helfersyndrom, aber
ja.
Genau.
Das heißt, wenn du quasi so eine ganz normale Kindheit hattest und auch auf Bäume geklettert bist und so weiter, hattest du gar nicht so den Moment, wo du gemerkt hast, irgendwie bin ich doch ein bisschen anders als die anderen?
Na klar, doch, immer wieder, natürlich. Aber das hat man halt zur Seite geschoben, ne? Es gab im Kindergarten und in der Grundschule, wie Kinder so sind, schon einige, die so ein bisschen fies waren und gehänselt haben. Und wie das halt früher so war, das würde man heute nicht mehr sagen, aber wie das halt früher so war, waren meine Eltern und auch Freund, Familie waren dann so, ja, dann werde ich halt am Ende des Tages so, wenn Reden nichts bringt, dann tritt den halt mal in den Arsch, auf Deutsch gesagt. Und genau das habe ich dann, glaube ich, in der zweiten Klasse gemacht. Da hat mich einer ganz massiv gehänselt und habe ich dem halt gesagt, der soll aufhören, hat er nicht. Und dann bin ich halt hinter dem her und habe dem halt derbe in den Arsch getreten.
Mit
und danach,
der Prothese?
Nee, die, tatsächlich hat die nicht genug Schwung. Da tritt das andere Bein besser. Und danach war das kein Thema mehr. Und dann bin ich halt auf die Realschule, auf die Janus-Kurczak-Realschule in Weidnil gekommen. Da war das dann nochmal Thema, sehr stark im Vorfeld, dass ich wirklich Schiss hatte, Angst hatte, wie reagieren die fremden Kinder, die ich nicht kenne, weil viele von meinen Grundschulbuddies sind halt auf die Hauptschule gegangen. Meine Mama wollte aber unbedingt, dass ich auf die Realschule gehe und ja, das war halt echt ein Angstthema und dann hatte ich aber ganz, ganz viel Glück mit ganz, ganz tollen Lehrern, einer ganz, ganz tollen Klasse, Monsterklassengemeinschaft, die wir hatten. Ja, und dann war der erste Schultag, da hatte ich noch eine lange Hose an. Am zweiten Tag habe ich dann den kurzen Jeansrock gewählt. Mein Deutschlehrer, Herr Steiner, der leider nicht mehr unter uns weilt, irgendwie die ganze Zeit unter meinen Tisch geguckt und ich dachte
oh
schon,
Gott.
Was guckt der denn da? Guckt der mir unter den Rock oder
bisschen
was ist denn
unangenehm.
Los? Aber dann hat er irgendwann gesagt, du, entschuldige, aber ich muss dich da jetzt mal fragen, wenn ich darf, was hast du denn da? Und das war richtig cool, weil dann hat er mir die Gelegenheit gegeben, das meiner Klasse einfach mal in einem Abwasch zu erklären. Und ab da war das auch kein Thema mehr. Ich glaube, eine Woche später hatte ich meinen ersten Freund in meiner Klasse. ne, so Kiddie-Freund, aber das, ja, das war total cool.
Also
war eine
durch
gute Gelegenheit.
Positive Reaktion.
Total, nur ausschließlich. Also da war, wir waren, es war halt, ne, 90er, das war so ein bisschen, wenn du auf dem Dorf gewohnt hast, so ein bisschen 70-Feeling. Und so waren die Leute halt auch, so richtige Hippies. Und ja, so war halt meine Clique. Das waren alles so Hippie-Mädchen mit Schlaghosen, lange Haare, Mittelscheitel, die Jungs alle Skater. Das war richtig schön, richtig schöne Jugendzeit, ja.
Ach, das freut mich. Hast du jemals mit Vorurteilen oder unangenehmen Fragen zu kämpfen gehabt? Außer halt in der Grundschulzeit, wo dich einer so gehänselt hat?
Also die gab es schon, aber ich hatte damit nicht zu kämpfen. So, also ich habe ziemlich gut gelernt, Blicke auszublenden. Also ne, ich trage Kurzhosen, jetzt heute habe ich keine Kurzhose oder Rock an, aber auch nach wie vor, ich trage kurze Hosen, ich trage Röcke, ich trage Kleider. Ich habe das eher häufiger gehabt, dass wenn ich zum Beispiel in der Stadt unterwegs war mit Freunden, dass denen das ganz unangenehm aufgefallen ist und die teilweise die Leute angesprochen haben, wenn die geglotzt haben. Und mir das dann unangenehm war und ich gedacht habe, boah, jetzt hör doch bitte auf, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Ja, man lernt halt, wenn du das von Geburt an hast, man lernt halt, glaube ich, sehr, Dinge auszublenden und damit umzugehen.
Ich wollte gerade sagen, genau, du bist damit groß geworden, du kennst es ja gar nicht anders, dass du beäugt wirst. Also bei uns ist die Situation ja ähnlich, wenn wir mit dem Kind im Rollstuhl unterwegs sind, dann wird auch viel geguckt. Und
okay.
Wenn wir auch mit Freunden unterwegs sind, die merken das. Also ich merke es, aber es ist mir egal. Und für andere ist es dann auch echt unangenehm, wenn die merken, die gucken so extrem,
Ja.
ne? Gerade ältere Herrschaften gucken sehr intensiv.
Aber ich muss sagen, ich gehe da halt auch sehr offen mit um. Ich hatte jetzt zuletzt, war ich bei uns am Lütter Beach in Niedergrüchten. Sehr schön, voll empfehlenswert, kann man super essen, super Live-Musik, das am Rand. Aber da saß ich dann halt und da kamen so ein paar Kinder und eins von den Mädchen, die guckte halt. Und dann habe ich halt, wie ich es halt auch bei Erwachsenen und immer mache, gesagt, hör mal, du darfst ruhig fragen. Also, ne, das mache ich schon auch, weil ich es auch wichtig finde, ja, dass Menschen wie wir offen sind und normale Menschen ins Boot holen und auch das einfach nur mal machen. Und ich glaube, Angst haben die Leute und Berührungsängste haben die Leute, wenn die Dinge nicht kennen. Und je mehr man das bekannt macht, je mehr man irgendwie offen damit umgeht, desto mehr rücken wir auch sichtbar in die Gesellschaft. Und das
Total,
ist
ja.
im Zuge von Inklusion, die noch lange nicht abgeschlossen ist, einfach unglaublich wichtig.
Gibt es etwas, das die Gesellschaft unbedingt wissen sollte über Menschen mit Behinderungen?
Ich finde das schwierig zu verallgemeinern, weil auch so wie jeder normale Mensch irgendwie anders ist, sind wir es ja auch. Es gibt Leute,
Ja.
die brauchen mehr Aufmerksamkeit oder Hilfsangebote aktiv, anderen ist das total unangenehm. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern und das macht Inklusion, glaube ich, auch so schwierig. Aber ich würde mir wünschen, generell jetzt nicht nur bei Behinderungen, dass die Leute halt offener sind für all die bunten Farben, die es gibt in der Welt, für all die Menschen, Religionen, Hautfarben, halt einfach mehr zu schätzen wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein und mehr Respekt zu haben vor den Geschichten anderer Leute und vor den Fußabdrücken anderer Leute.
Ich habe mal in einem Interview gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Menschen alle ein bisschen mehr Kind bleiben. Weil Kinder sind offen, Kinder sehen keine Unterschiede, Kinder nehmen den Menschen so, wie er ist und machen, ja, gehen einfach ganz normal damit um. Und sie wissen, ja gut, die Person kann nicht laufen oder die Person kann nicht sprechen oder die Person hat das und das Hilfsmittel. Das gehört zu den Menschen einfach mit dazu und es ist so. Und ich würde mir so wünschen, dass es für jeden so normal wäre. Wie sieht's mit Hilfsmittelversorgung aus? Du hast eben schon mal gesagt, du hast eine Prothese.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, wo ich ganz viel Wut in den Bauch bekomme und auch nah am Wasser gebaut bin. Im Moment habe ich eine Orthoprothese, die super ist. Herzlichen Dank, Timo, an dieser Stelle. Großartige Arbeit. Du hast viel ermöglicht, was ich mir lange gewünscht habe. Aber ich habe einige Fehler gemacht in Corona, die sich jetzt ganz, ganz negativ auswirken auf meine Hilfsmittelversorgung. Und zwar war ich ganz, ganz viele Jahre bei der AOK, war aber sehr, sehr unglücklich, musste um viele einzelne Positionen ständig kämpfen. Also ich muss dazu sagen, ich war ganz lange alleinerziehende Mutter, ohne Partner, berufstätig, ja, die Behinderung, habe teilweise auch mit Depressionen zu kämpfen in meinem Leben, wobei die meistens ganz leise sind, aber ja, das kostet halt Energie, ne, wenn du immer wieder kämpfen musst. Und dann habe ich den ersten Lockdown genutzt, um aufzuräumen, habe Arbeitgeber gewechselt, Krankenkasse gewechselt, innerhalb von Letterman den Techniker gewechselt und hatte ganz, ganz viel Hoffnung. So, jetzt geht's bergauf. Und dann kam aber ja Corona immer heftiger, dauerte immer länger, kostete die Kassen immer mehr Geld. Und bevor das war, war ich versorgt mit einer Orthoprothese, mit einer Ersatzversorgungsorthoprothese und einer wasserfesten Prothese. Jetzt gerade habe ich nur eine.
Ui.
habe bei der Technika, als ich gewechselt hatte, erst eine komplette Ablehnung bekommen. Die wollten mir gar keine bezahlen, obwohl alle in Corona ziemlich im Eimer waren. Habe dann Widerspruch eingelegt, habe die dann bewilligt bekommen und sie wurde dann gebaut. Hab dann die Ersatzversorgung beantragt.
Was denkt die Krankenkasse, dass du einfach ohne loslaufen kannst? Oder?
Nö, die haben wahrscheinlich gedacht, die müsste ja noch versorgt sein. Und dann habe ich, wie gesagt, Widerspruch eingelegt mit Fotobeweisen und allem, dass die halt schon richtig rottig waren.
Ja.
Und dann, wie gesagt, wurde die bewilligt und dann habe ich die Ersatzversorgung beantragt und die haben die dann nicht genehmigt. Hab Widerspruch eingelegt, hab die Ombudsperson beauftragt, weil da ganz, ganz viel schiefgelaufen ist. Hab ganz arg eingefordert, dass der medizinische Dienst mich doch wenigstens begutachtet, weil die das einfach nach Aktenlage entschieden haben. Bin dann zum medizinischen Dienst, war dann auch echt geschockt. Das war richtig krass. Also hassen, ich weiß gar nicht mehr, 4 Leute, 5 Leute, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Vor denen musste ich mich natürlich ausziehen, damit die das begutachten können. Also es war ein echt beschissenes Gefühl. Dann haben die mich gefragt, also wir haben den Widerspruch eingelegt mit der Begründung Recht auf Hygiene. Weil wenn du dein ganzes Bein, wo ja auch ein Fuß dran ist, in der Prothese hast, das schwitzt natürlich, ne? Und das schwitzt im Sommer richtig stark und das schwitzt, wenn du Sport machst, richtig stark. Und ich habe immer viel Sport gemacht. Und dann haben die mich gefragt, wie ich das denn reinige. Dann habe ich denen das erklärt. Und dass das halt total lange braucht, um zu trocknen, wenn du alleinerziehend bist, ein Haus hast, einen Haushalt, einen Garten, sportlich bist und berufstätig nahezu Vollzeit, hast du nicht die Zeit, dein Bein auszuziehen, das 3 Stunden in die Ecke zu stellen und zu warten, bis das Ding trocken ist. So, sorry, wer hat denn da Bock drauf jeden Tag auch? Mal ehrlich gesagt, ne?
Ja, voll.
Ja, und dann haben die gesagt, nee, das stimmt nicht. Und dann habe ich schon gedacht, hey, wie jetzt? Wollt ihr mich jetzt, also sorry, aber wieso sollte ich mich denn hier hinsetzen und euch belügen? Und der Timo, mein Techniker, hatte auch noch mal einen Schrieb gemacht, dass das Material relativ schnell trocknet, ja, aber dass das ziemlich fest, ziemlich tief, ohne Luftzirkulation verbaut ist. Das hat die aber nicht interessiert. Und irgendwann bin ich dann auch, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich bin dann auch irgendwann aufgestanden und habe gesagt, Leute, ey, ich gebe mir das nicht mehr, ich gehe jetzt raus. Und dann sagte die Ärztin vom medizinischen Dienst nur noch, ja, und ich hätte ja irgendwo auch recht. Und wenn man 2 Paar Schuhe hat, dann halten beide Paar Schuhe ja auch länger, als wenn man nur 1 jeden Tag trägt. Aber das würde die Richter ja nicht interessieren. Und sie würde mir eventuell raten, mich mal an die Öffentlichkeit zu wenden, weil das würde den Kassen ja dann auch oft so Kopfschmerzen bereiten, wenn man so schlecht irgendwie Publicity macht, dass die dann ganz schnell einlenken, wo ich dann auch wirklich völlig vom Glauben abgefallen bin und auch dir ganz ehrlich sagen muss, bis jetzt, also ich habe am Anfang habe ich gesagt, und wenn ich klagen muss, ich gehe vor Gericht und die Firma Letterman hat mich auch mit dem Anwalt unterstützt.
Mhm.
Sprich, da waren keine Kosten irgendwie, die auf mich zugekommen sind in dem Moment. Aber als es dann wirklich so war, dass das letzte Mittel die Klage und Gericht war, wenn dir dann selbst die Anwältin sagt, ja, ja, es ist 50-50, weil die Gesetzeslage, die ist so schwammig. Also es kommt drauf an, welcher Richter da sitzt.
Ey, oh, da fühlt man sich unsicher,
ganze Power weg. So konnte ich halt nicht mehr. So habe ich dann das Handtuch geschmissen, jetzt auch noch nicht den Weg gefunden, die Wasserfeste, obwohl da die Gesetzgebung nicht so schwammig ist, zu beantragen. Das muss ich jetzt unbedingt mal machen, weil das hindert mich halt am Sport. Ne? Und ich habe immer 4 bis 5 Tage die Woche im Fitnessstudio gezielten Muskelaufbau für meinen Torso gemacht, war immer topfit. Und das mache ich jetzt seit 4 Jahren nicht mehr. Und das merkt man. Das merkt man ganz arg. Und da geht's nicht irgendwie um, ich möchte einen knackigen Hintern haben oder irgendwas. Da geht's halt wirklich um Muskeln, die sich um meine Knochen legen und um meine Gelenke und einfach alles so geschützt haben, dass ich 20 Jahre kellnern konnte, dass ich auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten konnte, dass ich ein wertvolles Mitglied in der sozialen Arbeit für andere Menschen sein durfte.
Ist das nicht schon ein Argument an sich?
Nee, die sagen dann, nee, das ist ja aber nicht unseres, dann wenden Sie sich mal an die Industrie- und Handelskammer und dann gucken Sie mal, ob die das bei Ihnen bezahlen. Das interessiert die nicht, weil die Folgekosten, die jetzt aus meiner Gesundheit entstehen, die zahlt ja ein anderer Topf als die Orthoprothesen. Das ist ein ganz beschissenes Scheißsystem, wo halt viele Menschen, nicht nur ich, komplett durchrasseln. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich die Einladung super gerne angenommen habe, weil das ist was, das sollte die Öffentlichkeit wissen. Also, ne, so Behindertenwerkstätten schön und gut, da will ein normaler Mensch mit anständig Menschenverstand gar nicht arbeiten. Aber um auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen zu können, müssen wir halt für unsere Gesundheit sorgen können und dürfen. Und ich finde, das ist ein Recht auf, ich meine, die haben das Recht auf Gesundheit. Nichtsdestotrotz ist die Gesetzeslage einfach nur grottig. So, dass Gesundheitskassen, lass mich das wirklich mal so mit Anführungsstrichen sagen, Gesundheitskassen, freiwillige Zusatzbeiträge erfragen dürfen, aber einen Fliegenschiss für die Menschen machen, die wirklich bräuchten, die arbeiten gehen und arbeiten wollen.
Man muss sich natürlich auch auf lange Sicht fragen, ja, Prothesen sind teuer, aber diese eine Prothese hält dich ja auch länger am Arbeitsmarkt. Du zahlst in die Krankenkasse ein, du zahlst sonstige Steuern. Wenn sie das nicht machen und dein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide, du kannst nicht mehr arbeiten gehen, zahlst nicht mehr selber in die Krankenkasse ein und so weiter, dann kommen ja womöglich noch viel, viel höhere Kosten auf die Krankenkasse zu, als diese eine Genehmigung, die dich am Leben hält.
Die Logik sagt uns das, aber wie ich dir gerade schon erklärt habe, das sind halt zwei verschiedene Töpfe, ne? Deswegen interessiert den Menschen oder die Abteilung, die für den Topf Prothetik zuständig ist und Hilfsmittelkostenübernahme, die interessiert nicht wirklich, was nachher mit dem Topf ist, der Physio bezahlt oder Krankengeld bezahlt oder.
Das ist doch irgendwie unlogisch, weil die müssten ja auch alle zusammen an einem Strang ziehen.
Ja, ich sitze zu Hause und denke genau das und verstehe ganz oft die Welt nicht. Ja.
Das heißt, du hast jetzt eine einzige Prothese?
Im Moment, ja.
Sonst brauchst du keine Hilfsmittel?
Es kommt halt drauf an. Also in letzter Zeit, ich hatte halt im April die Situation, dass sich mein Hüftgelenk so entzündet hat und so geschmerzt hat, dass ich weder vernünftig laufen, vernünftig sitzen, vernünftig liegen, vernünftig stehen konnte. Ganz viele Schmerzmittel braucht, um überhaupt irgendwie klar zu kommen. Da brauchte ich Krücken, so ganz klar. Da hätte ich vielleicht auch gut einen Rollstuhl gebrauchen können, den habe ich aber nicht. Ja, habe ich nicht. Bis jetzt auch nie gebraucht.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Steht noch irgendwas bei der Hilfsmittelversorgung gerade an?
Ich werde jetzt auf jeden Fall mal meine ganze Energie zusammenraffen und meine wasserfeste Prothese beantragen. Wenn die wieder erstmal abgelehnt wird, werde ich wahrscheinlich mal kurz zusammenbrechen. Aber ich habe keine Ahnung. Das muss ich auf jeden Fall jetzt mal in Angriff nehmen. Genau.
Du hast eben schon Therapien erwähnt. Du bekommst Physiotherapie wahrscheinlich.
Ja. Im Zuge der aktuellen Erkrankung, die wohl auch, also Röntgenbild hat ergeben, dass ich auch irgendwie kurz vorm Bandscheibenvorfall stehe, habe ich erstmal aufgrund der Diagnose Physio hier bei Let's Fit im Haus verordnet bekommen. Habe dann mit der Hilfe von Pia, danke dafür, Pia, die Info auch nochmal von ihr erhalten, dass aufgrund meiner Behinderung ja auch eigentlich eine unbegrenzte Physio möglich sein müsste. Bin dann auch wieder erstmal hin und her geschickt worden. Krankenkasse sagte, nee, nee, Moment, da ist der Arzt für zuständig. Arzt sagte, nee, 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 Moment, da müssen wir mit der Krankenkasse reden. Hab dann nochmal mit Pia gesprochen, ganz, ganz tolle Maus, ganz, ganz viel Ahnung hat die. Und die hat mir das dann nochmal im Internet rausgesucht, bin dann mit dem Wisch, den ich im Internet gefunden habe, nochmal zum Orthopäden hin und habe gesagt, hier, aber meine Behinderung müsste ja eine unbegrenzte Verordnung eigentlich möglich machen. Der war dann total toll, das war ein anderer Arzt, als wo ich die ganze Zeit für die Verordnung und die Krankschreibungen war. Ganz junger Kerl, ganz, ganz nett in Brüggen in der Orthopädie-Praxis. Ich glaube, Dr. Olivier heißt er, glaube ich. Auch ganz engagiert. Dann nachgeguckt mit der Sprechstundenhilfe. Und tatsächlich, meine Behinderung lässt diese Dauerverordnung zu.
Somit. Ich finde das super spannend und ich lausche dir ganz eifrig, weil auch ich davon gehört habe, dass eine Dauerverordnung möglich ist. Und bei meiner Tochter ist es eigentlich auch so, dass sie dauerhaft nicht nur Physiotherapie, auch Logopädie, Ergotherapie und so weiter, alles eigentlich dauerhaft benötigt. Und ich muss regelmäßig zum Kinderarzt. Wir haben schon mehr Therapien draufstehen, als diese Regelrezepte sind. Aber ich bin trotzdem alle 3-4 Wochen da und hole ein neues Rezept. Und die laufen natürlich auch alle nicht parallel aus.
Das muss ich auch. Das muss ich auch mal, weil das Dauer... bedeutet ja nicht, dass du das kriegst und dann hast du es. Das bedeutet, dass du einfach definitiv das kriegst, wenn du wieder zum Arzt gehst.
Ah, okay, ja, ja. Okay. Weil also ich habe gehört, es gibt so Jahresrezepte.
Habe ich
mal. Und das würde mir ja so viele Wege ersparen. Ja. Aber ja, macht bisher keiner mit. Das ja, ist so, auch, weiß so ich schade. Okay, also du bekommst nur Physiotherapie.
Im Moment bekomme ich Physiotherapie. Bezahle, wenn es wieder ein bisschen akuter ist, selber Akupunktur, weil auch das bezahlt die Gesundheitskasse erst, wenn man schon ein halbes Jahr mit Schmerzen herumläuft, liebe Marva. Deswegen bezahle ich das gerade selber. Wobei, das halbe Jahr ist bald voll. Yay!
Das sind Freuden, die versteht auch sonst keiner, ne?
Ja, das war eigentlich pure Ironie gerade, ja. Verzeih mir das.
Das habe ich schon verstanden. Du hast am Anfang mal erwähnt, du hast auch zwischendurch mit Depressionen zu kämpfen. Hast du denn Menschen, die dich unterstützen? Gehst du in Selbsthilfegruppen oder kennst Menschen, die gleiche Behinderung haben wie du?
Oh, ich glaube, also ich habe, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt habe, habe ich 3 Jahre eine Therapie gemacht, eine Psychotherapie. Und ich glaube, dass auch einfach vieles aus meiner Kindheit herrührt, unter anderem auch die Traumata, die durch meine Krankheitsgeschichte passiert sind. Denn als Baby und Kleinkind Ende der 70er operiert zu werden, war nicht ganz so schön. Das bedeutete, dass deine Eltern nicht an deiner Seite sein durften. Das bedeutete wochenlange Krankenhausaufenthalte mit nicht immer nettem Pflegepersonal. Aber auch das habe ich tatsächlich erst in der Therapie begriffen, dass meine Therapeutin irgendwann da mal nachgebohrt hat. Jeder, der sich damit ein bisschen befasst, weiß, dass Operationen an ganz kleinen Kindern sowieso traumatisierend sind. Und ja, wie gesagt, der Krankenhausaufenthalt hat da sein Übriges getan, aber auch Trennung der Eltern. Also da habe ich auch eine ganz normale Kindheit gehabt, wie viele andere auch. Denn halt Trennungskind, Scheidungskind und ja, eine schwere Beziehung zu meinem verstorbenen Vater und daher rührt das. Aber wie gesagt, die Therapie gemacht und die war toll. Die gibt mir ganz viel Handwerkszeug, ganz tollen Freundeskreis, ganz viele Menschen, die mich da unterstützen, wenn das mal laut wird. Ja.
Das ist so wichtig, dass du Menschen hast, die an deiner Seite sind.
Die habe ich zum Glück. Danke dir.
Kennst du denn Menschen, die eine ähnliche oder die gleiche Behinderung haben wie du?
Tatsächlich, ist auch das gerade so in meinem Prozess, also der Prozess, der da aussieht. Ich bin halt null vernetzt, ne? Weder mit Menschen, die dieselbe Behinderung haben wie ich, noch Menschen, die eine andere Behinderung haben als ich. Dadurch, dass ich immer sehr bemüht war, ein ganz normales Leben zu führen und selber zu vergessen, dass ich doch behindert bin. Ja, Und das ist halt gerade so meine Entwicklungsaufgabe, die ich an mich selbst richte. Nicht nur mich mehr um mich zu kümmern, meine Grenzen zu erkennen und selbst zu respektieren und anzunehmen, sondern auch mich zu vernetzen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ähnliche Geschichten haben wie ich, die vielleicht auch schon länger vernetzt sind, auch mehr wissen darüber, wie man sich effektiv wehrt. So, ja, der kleine Kämpfer in mir kommt da gerade, wird langsam wieder wach.
Ja. Das ist wichtig und das tut auch gut.
Ja. Ja.
Hast du ein Lebensmotto?
Nicht so viel nachdenken, einfach machen. Und ja, respektvoll sein und ganz viel Liebe in die Welt tragen.
Das ist schön. Das ist schön. Wenn du deinem jüngeren Ich nochmal begegnen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
Pass auf dich auf.
Ich glaube, das ist das Richtige.
Tatsächlich, ja.
Denk auch
pass
mal
besser
dich
auf
selber.
Dich auf, genau.
Ja, Zukunftspläne hast du schon ein bisschen vorausgesagt. Du möchtest mehr auf dich aufpassen. Du, du möchtest lernen zu kämpfen gegen die Krankenkassen für dein Recht.
Ja.
Du möchtest dich vernetzen.
Ja.
Was hast du noch für Zukunftspläne?
Ah ja, gerade ist auch natürlich Thema Inklusion auf dem Arbeitsplatz einzufordern, ist vielleicht das falsche Wort, weil ich einen ganz, ganz tollen Arbeitgeber habe.
Super.
Hospitalien Kinderdorf in Schwalenthal, die sehr offen sind, unglaublich hilfsbereit, verständnisvoll. Aber nichtsdestotrotz ist es schwierig, da sind wir gerade dran, meine Gruppenleitung und ich, den Dienstplan so umzustellen, dass das für mich, für meine körperliche momentane Verfassung nicht so überfordernd weiterhin ist, dass ich vielleicht in 2 Monaten an derselben Stelle bin wie vor 2 Monaten. Also, ne? In meinem Beruf, ich bin in der stationären Jugendhilfe, sind halt Nachtdienste üblich, also 23,5-Stunden-Dienste, Tagdienste, was an und für sich super überhaupt kein Problem darstellt, wenn ich fit bin. Aber aufgrund der Unterversorgung, aufgrund der fehlenden Möglichkeit, Sport zu treiben, ist es halt immer mehr Worst Case so. Und ja, ich weiß nicht, wie es in ein paar Jahren ist, aber im Moment ist es einfach unglaublich schwierig und mein Kopf voller Sorge. Die Wiedereingliederung, in der ich gerade bin, endet halt Ende des Monats und der nächste Dienstplan ist nahezu normal wie immer, weil uns auch einfach gerade die Idee fehlt, sodass ich gerade überlege, befristet meine Stunden zu reduzieren für ein halbes Jahr. Was aber natürlich für die Gruppe, für die Kollegen, die schon so lange mitstemmen, meine Krankheit auch unglaublich schwierig ist. Uns fehlt halt einfach gerade noch die Idee. Das ist halt schwierig gerade.
Und Personal, was vielleicht die fehlenden Stunden auffangen kann.
Ja, also es ist die Stundenverteilung eher, ne? Es ist halt vieles gerade schwierig, 23,5 Stunden am Stück zu arbeiten, wobei die Nacht ist Nachtbereitschaft. Wochenenddienst, der aus 2 Nachtbereitschaften besteht oder manchmal auch 9 Tage am Stück arbeiten, das sind halt alles Dinge, die mir jetzt gerade unglaublich Kopfschmerzen bereiten, ne? Also es ist was ich liebe. Ich liebe die Arbeit in der stationären Jugendhilfe. Ich konnte das lange nicht machen, weil ich selber Kinder hatte, die zu jung waren, keinen Partner hatte. Bin jetzt endlich da, wo ich immer sein wollte und komme halt an die gesundheitlichen Grenzen. Das ist halt einfach auch der Situation geschuldet, dass die Kasse mir die Ersatzversorgung nicht zahlt. Sonst wäre es alles gar kein Thema.
Hast du ein schlechtes Gewissen deinen Arbeitskollegen gegenüber?
Ja,
dass du jetzt
also
an dich denkst.
Es ist gerade ganz ambivalent, ne? Also ich Als es angefangen hat im April, dass ich krank geworden bin, war es so, dass ein richtig schlechtes Gewissen hatte. Auch jetzt fühlt es sich vom Bauch her, um Inklusion zu bitten, fühlt sich für mich an, wie um eine Extrawurst zu bitten. Ich habe jahrzehntelang einfach nicht gelernt, behindert zu sein. Das hört sich so bescheuert an, aber es ist so. Jetzt mittlerweile ist mein Kopf schon da, dass der meinen Bauch dann anschreit und sagt, halt die Klappe. So, das ist nicht um Extrawurst bitten, das ist Inklusion. So.
Ja, weißt aber du, Jessica, mir hat heute mal jemand gesagt, ich muss auch mal an mich denken.
Ja, aber für jemand, der das halt nie tut, ist das halt schwierig. Ne? So, das, wie gesagt, ist halt so der Lernauftrag an mich selber, dass ich dann auch wirklich, dass mein Bauch und mein Herz genauso überzeugt sind wie mein Kopf. Das ist halt, ja. Aber das wird, das kommt in Einklang. Das ist ja immer so, wenn man sich weiterentwickelt.
Ne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns so offen geteilt hast.
Sehr, sehr gerne.
Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir.
Ich danke dir, Mama, dass ich hier sein durfte und hoffe darauf, dass es die richtigen Leute auch hören.
Das hoffe ich auch.
Ja, und sich einfach mal was verändert.
Was gibt's Neues von Merle?
In der letzten Folge habe ich kurz einmal von unserer Notfallmappe gesprochen. Die haben wir wirklich in jedem Rucksack mit dabei. Im Auto liegt eine und auch bei uns zu Hause. In dieser Notfallmappe haben wir die Diagnosen von Merle aufgelistet auf einer Seite, die auch ärztlich unterschrieben ist. Wir haben den Schandausweis kopiert da drin, weil es verschiedene Druckstufen gibt, wie man den Schand einzustellen hat und das nicht gerade unwichtig ist, wenn man in eine Klinik kommt, das zu wissen. Erstmal, welches Gerät sie implantiert hat und dann auch noch, wie es eingestellt ist. Wir haben eine Liste mit allen Ärzten, Sanitätshaus und Therapien, also alles, wo Merle irgendwie angebunden ist, weil es durchaus ja auch mal sein kann, dass wir in eine Situation kommen, wo wir als Eltern nicht erklären können, was unser Kind hat. Also, worst case, es brennt zum Beispiel zu Hause und Mario und ich versterben oder wir haben einen Autounfall. Und so haben wir auch im Auto an ihrem Sitz oder beziehungsweise am Vordersitz eine Karte, wo auch alle Diagnosen und Notfallnummern auch nochmal aufgelistet sind. Das ist uns unheimlich wichtig, damit nicht das Rettungspersonal denkt, Merle hätte diese Behinderung aufgrund des Unfalls oder was auch immer gerade passiert ist. Wir wollen einfach abgesichert sein. Diese Notfallmappe haben wir hier direkt gegenüber von unserer Hauseingangstür liegen, dass Rettungspersonal reinkommt und sofort liest, da ist eine Notfallmappe. Sowas gibt es übrigens auch als Dose, als Medikamentendose, zu kaufen, meine ich, die kann man dann auch in den Kühlschrank stellen. Und das Rettungspersonal ist so darauf ausgebildet, auch solche Sachen dann zu finden. Also wenn man jetzt eine Medikamentenliste hat, kann man die da reintun. Wir haben so eine Notfallmappe auch im Kindergarten liegen, bei unseren Eltern liegen, dass jede Anlaufstelle, wo Merle sein kann, so eine Notfallmappe dem Rettungspersonal auch rausgeben könnte, für den Fall, dass irgendwas passiert. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne E-Mails auf letstalk@lettermann.de. Uns schreibt man übrigens mit Doppel-T, Let's Talk, also mit Doppel-T, oder unter letstalk.podcast. Uns gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden.